Ja, ich denke, wir sind uns gemeinsam einig. Noch 2 Monate, dann ist ein richtiges Katastrophenjahr zu Ende. Ein Jahr mit vielen verschiedenen Katastrophen, wenn wir hier das Bild auch sehen. Natürlich würden wir sagen, gut, für uns in unserem Land war es eigentlich weniger katastrophal. Da war es ja vor 2 Jahren eher katastrophal, als diese Überschwemmung im Ahrtal und in Nordrhein-Westfalen war mit 185 Toten. Aber global gesehen hat es verheerende Brände gegeben, besonders in Kanada, Vulkanausbrüche, die verschiedenen Erdbeben in der Türkei, in Marokko, in Afghanistan, Überschwemmungen, was hat man schon wieder vergessen, Norditalien, Slowenien und Griechenland und dann weiterhin der Krieg in der Ukraine und seit Samstag, seit dem Sabbat in Israel, dem 7. Oktober, der Überfall der Hamas auf friedlich feiernde Menschen in Gaza, 1400 Tote, noch mehr mittlerweile und immer noch sehr viele Geiseln. Ich habe mich gefragt, was muss noch geschehen und welche Beweise brauchen wir eigentlich noch, um zu kapieren, dass sich diese Welt wohl bald ihrer Menschen entledigt und dann vielleicht noch weiter existiert als toter Mond. Eins ist klar, diese Erde braucht kein menschliches Leben, so die atheistische Variante dessen, was kommen wird. Nun sagen wir ja als Christen, wir glauben ganz fest an ein Ende, das von Gott festgesetzt wird, also davor dann noch die sogenannte Endzeit. Und dazu gibt es in der Bibel jede Menge Andeutungen. Und darum soll es auch heute Morgen mal gehen. Allerdings muss ich sagen, ich predige mir heute Morgen eigentlich selber in erster Linie, weil ich selber mit diesem Thema längst nicht fertig bin. Das will ich vorwegschicken. Und ich gebe zu, des Öfteren umschleicht mich bei diesem Thema auch Ratlosigkeit und auch richtig gehende Zweifel. Ist es Gott eigentlich egal, was gerade passiert? Passt auf Gott eher das Bild des frühen Mittelalters, was es dort auch gab, Gott als Uhrmacher, der diese Welt aufgezogen hat und jetzt läuft sie ganz alleine sich selbst überlassen bis zum letzten Tick, zum Ende, ohne ihn. Und dann ist Schluss. Ist das das wirkliche Bild? Ich bete darum, selber nicht müde zu werden in meinem Glauben, daran festzuhalten, Gott sitzt immer noch ganz fest in seinem Regiment und er hat auch die Fäden dieser Welt immer noch in seiner Hand. Und für mich ist es ein Beweis dafür, dass alles Geschaffene, jeder Baum, jedes Tier und auch wir Menschen, dass alles endlich ist. Und warum sollte dann nicht auch diese Welt endlich sein? Und dieses Ende dieser Welt setzt nicht der Zufall, sondern Gott. Und für mich ist das eine ganz bewusste Entscheidung, dass ich daran glaube. Und diese Entscheidung habe ich nochmal ganz neu für mich getroffen im Jahre 2013, als ich nach einer ganz schlimmen Glaubenskrise wieder neu zu Gott gefunden habe. Und da kommt noch etwas dazu. Keine andere Kreatur als alleine nur der Mensch macht sich ja Gedanken über Gott, über die Schöpfung, über den Sinn des Lebens, woher komme ich, wohin gehe ich. Und auch das ist für mich richtig gesehen ein Gottesbeweis. Wer hat denn diese Gedanken in uns hineingelegt? Ganz sicherlich nicht der Urknall und die Evolution. Dahinter steht unser Schöpfer. Aber seit meiner Krise weiß ich auch, es ist besser, wenn Zweifel aufkommen, die auch zu formulieren. Und die an Gottes Adresse zu senden, anstatt mit primitiven, frommen Winkelzügen zu meinen, Gott zur Seite springen zu können. Diese Zweifel vor Gott aussprechen, es ist allemal besser, als für ihn zu argumentieren. Er hält unsere Zweifel aus. Nun bin ich im Jahr 1969 mit 16 Jahren zum Glauben gekommen. Und damals hatte ich ein Umfeld in meiner Gemeinde im Hessenland mit vielen alten, frommen, weisen Männern, die sich damals unendlich viele Gedanken gemacht haben über die Endzeit. Höchste Aufmerksamkeit und Sensibilität, etwa für Vimalgo, den Älteren noch bekannt, zu dessen Vorträge man damals hunderte von Kilometern fuhr. Oder auch solche Bücher wie Alter Planet Erde, wohin? Oder Abendland am Scheideweg, wo Ayatollah Khomeini als endzeitlicher Antichrist enttarnt werden sollte. Und man hat sich richtig in unserer Gemeinde in Prophezeiungen verstiegen, wie zum Beispiel, wenn der erste Mensch den Mond betritt, dann kommt Jesus wieder. Das lässt er sich nicht bieten. Aber es geschah nichts. Jesus kam nicht. Genauso schon wie 60 Jahre nach der Geburt Jesu. Als Paulus sich mit Vorwürfen beschäftigen musste aus den Gemeinden. Wie ist es denn? Jetzt sind die ersten von uns gestorben. Kommt er denn, der Erlöser? Er hat es doch gesagt. Und man musste damals die sogenannte Naherwartung preisgeben. Gar nicht so einfach. Weil ja Jesus selber an Himmelfahrt gesagt hatte, so wie ihr mich jetzt entschweben seht, so komme ich auch wieder. Mich hat das in meiner geistlichen Prägung damals, am Ende der 60er Jahre, dazu verführt, von Endzeitspekulationen doch lieber die Finger zu lassen. Aber dieses Ergebnis macht mich heute in der aktuellen Situation gar nicht froh. Denn wir haben heute doch unzählig viel mehr Hinweise, dass es nicht mehr so ganz lange so weitergeht. Und trotzdem wir diese Hinweise in geballter Form haben, bleiben Christen seltsamerweise besonders ruhig und still, nicht inbegriffen, stumm. Sind wir so abgestumpft? Sind wir vielleicht geschädigt von diesen falschen Spekulationen? Was ist los? Und trifft vielleicht auf uns zu dieser bekannte Refrain aus dem Lied von Manfred Siebald, wir beten laut, da komm doch bald. Und denken leise, jetzt noch nicht. Ja, manchmal muss ich denken, es schaut ja keiner so richtig in mein Herz hinein. Und wenn ich dann so öffentlich, vollmundig die Wiederkunft Jesu mir herbeiwünsche, wenn ich es überhaupt noch tue, dann muss ich bei näherem Hinsehen manchmal zugeben, ich habe mich ja wirklich so gut eingerichtet auf dieser Erde. Ich habe ja doch alles. Meine Eigentumswohnung, mein Auto, mein Urlaub, es ist doch alles da. Und dann könnte ich ja leicht denken, er soll schon kommen, aber jetzt gerade noch nicht. Bonhoeffer hat das einmal sehr schön beschrieben, indem er sagte, wenn Jesus wiederkommt, von welchen Ketten muss er uns noch befreien, die wir in diese Welt hinein haben? Wenn ich die Bibel schaue, dann bekomme ich schon seit längerem bei einem bestimmten Text aus der Bibel richtig gehend Gänsehaut. Ich lese ihn uns mal vor. Dort steht in Matthäus 24, niemand weiß, wann das Ende kommen wird. Keiner kennt den Tag oder die Stunde und nicht einmal die Engel kennen diesen Tag und die Stunde und auch nicht der Sohn Gottes. Alleine der Vater kennt den Zeitpunkt. Und wenn der Menschensohn kommen wird, dann wird es auf dieser Erde zugehen wie zur Zeit Noahs, als die große Flut hereinbrach. Auch damals lebten die Menschen so weiter, wie sie immer gelebt hatten, essen, trinken, heiraten, geheiratet werden. Das war ihr ganzer Lebensinhalt. Und selbst als Noah in die Arche ging, glaubten die Leute immer noch nicht an das Unheil, bis die Flut sie alle mit sich riss. So wird es auch sein, wenn der Menschensohn wiederkommt, Matthäus 24, Vers 36 bis 39. Dieser Text ist ja nicht aus dem Zusammenhang genommen, der hat einen davor und einen danach. Er ist eingebettet in Erkennungszeichen, die das Wiederkommen Jesu andeuten. Und vor diesem Text steht, es wird Irrlehrer geben, Kriege und Unruhen, Hungersnöte, Erdbeben, Machtblöcke, die immer stärker werden, die sich gegenseitig bekriegen. Aber dann wird auch gesagt, das sind nur Andeutungen. Das ist vergleichbar mit den Wehen einer Mutter, das ist noch nicht die Geburt, das ist noch nicht der Zeitpunkt. Und dann kommt nach diesem Text eine weitere Schilderung von Vorzeichen, etwa Verfolgung von Christen. Viele, die wieder von Jesus Christus abfallen, weil der Glaube zu oberflächlich war, falsche Propheten, Verführungen im christlichen Gewand, erkaltende Liebe. Und Jesus sagt, es geht darum, fest zu bleiben, fest an Jesus Christus zu bleiben bis ans Ende. Und das konkretisiert er dann nochmal in Matthäus 25 mit dem Gleichnis von den 10 Jungfrauen. 5 davon sind vorbereitet und 5 davon nicht. Jeder soll also bereit sein. Das ist das Fazit Jesu. Wenn wir uns mal diesen Text etwas genauer anschauen, dann stelle ich erstmal fest, hier steht Gott, der Vater allein, hat das einzige Monopol über das Datum des Endes. Nicht Jesus und schon gar nicht die Engel sind es. Und im Grunde genommen verbietet das ja schon ein falsches Spekulieren über das Ende. Und trotzdem ist es immer und immer wieder geschehen. Selbst ein großer Theologe Martin Luther hat sich in Endzeitspekulationen verstiegen. Dann steht hier, es wird sein wie zur Zeit Noahs. Jesus greift auf dieses alte Geschehen zurück und damit beweist er aber auch gleicher Zeit, dieses Geschehen ist Realität. Gut, dass Jesus Noah, Arche und Sintflut noch einmal erwähnt, sozusagen autorisiert. Und damit sagt er, das war keine erfundene, schöne Geschichte, sondern das ist Tatsache gewesen. Und dann heißt es hier, wie zu den Zeiten Noahs aßen die Menschen, sie heirateten und sie tranken. Also nichts Spektakuläres, sagt Jesus jedenfalls. Jesus betont einen anderen Sachverhalt als seinen Vater, wie wir es in 1. Mose lesen. Denn da wird gesagt, es reute den Herrn, dass er die Menschen gemacht hat. Und deswegen schickte er diese Sintflut. Deswegen drückte er also sozusagen nochmal die Reset-Taste und fängt nochmal ganz von vorne an. In der Konsequenz heißt das aber für mich, zu dem, was Jesus hier betont, das Normale, das Alltägliche, das Berechenbare, das stetig Wiederkommende, das ist es, was uns verführt. Das ist es, was uns blind macht für gefährliche Veränderungen um uns herum. Und ich musste unwillkürlich daran denken, ja, unser Leben und unser Denken, zumindest in unserem Land, ist heute doch sehr stark davon geprägt, dass wir es wie selbstverständlich immer wieder voraussetzen, dass es schon gut weitergeht. Dass man uns schon aus einer prekären Situation wieder heraushaut. Sodass wir ein Ende aller Dinge gar nicht richtig einplanen. Unsere Deiche sind hoch genug. Das hat vor 2 Wochen diese hohe Flut rund um Flensburg gezeigt. Wir haben eine Elementarversicherung zu Hause. Man wird uns unser Haus wieder aufbauen. Und auch unsere Feuerwehren funktionieren, falls es mal brennt. Und das stimmt ja auch für uns in Europa und noch konkreter für uns hier in Deutschland. Aber unsere Insel der Seligen wird kleiner, so wie die Eisscholle rund um den Eisbären. Und mal ganz ehrlich, was kann ich denn dafür, dass ich in einem solch sicheren Land wie Deutschland geboren wurde, hier auf einer Höhe von ca. 800 Meter, wo der Wasserspiegel lange nicht so hoch steigen wird, wenn er denn mal steigt. Ich kann doch gar nichts dafür. Ich hätte genauso gut in den Bergen Marokkos zur Welt kommen können oder unter der Knute der Hisbollah oder der Hamas. Ich habe gar keinen Einfluss darauf. Mich macht das manchmal ganz, ganz still, wenn ich mich unter Umständen riskiere über die vielen Migranten in unserem Land. Aber man kann ja doch auch nicht ständig an das Ende denken, oder? So wenig wie wir ständig daran denken, dass wir irgendwann mal sterben, da bleibt ja die gesamte Freude am Leben auf der Strecke. Und so sind die Fluggastzahlen nach Corona ja fast wieder auf den Stand vorher. Die Lufthansa hat einen Rekordgewinn in diesem Jahr. und von unserem mittlerweile etwas grüner gewordenen ökologischen Fußabdruck sind wir schon wieder ein Stück weit entfernt. Überhaupt ganz viele Leute leben ja nach dem sogenannten YOLO-System. You only live once. Du lebst nur einmal. Und deswegen musst du dieses Leben auch genießen. Sozusagen ist da ja schon involviert, nach uns die Sintflut. Bei Noah drückte Gott nochmal den Reset-Knopf. Und es gab nach der Strandung am Berg Ararat nochmal einen Neuanfang. Und wenn Jesus hier sagt, es wird sein wie zu den Zeiten Noahs, dann ist ein erschreckendes Detail anders. Es geht ums Finale und es fehlt der Reset-Knopf. Die Ereignisse der letzten Jahre verdichten sich und das Ende meines Erachtens ist vorstellbarer geworden. Und dann heißt es hier zum Schluss in diesem Text, und selbst als Noah in die Arche stieg, glaubten die Leute immer noch nicht an das Unheil und an die Flut. Die Arche steht parat, übrigens für Noah bestimmt auch ein großes Glaubenswagnis, verbunden mit jeder Menge Spott und Selbstzweifeln. Und selbst da heißt es immer noch von seinen Zeitgenossen, dass sie das Ganze als eine komplette Lachnummer ansehen und sich nicht vorstellen können, dass dieses Schiff jemals 1 Zentimeter Wasser unter den Bug bekommt. Und dann geht Noah mit seiner Sippe in die Arche hinein. Es wird zugeschlossen, da kommt keiner mehr rein. Die Leute wissen das. Aber sie stehen da immer noch mit staubigen Sandalen, anstatt mit Gummistiefeln, wo das Wasser oben rein steigt. Und warten immer noch. Und momentan scheint ihnen die Witterung noch recht zu geben. Im vergangenen Sommer war die durchschnittliche Temperatur auf dieser Welt schon nur noch um 0,1 Grad über dem einkalkulierten Steigeprozess von 1,5 Grad entfernt. 0,1 Grad. Was man erreichen könnte, hat man ja vor vielen Jahrzehnten gesagt, wenn man sich ökologisch richtig anstrengt. Und diese Hitze, die ja da war, ließ dann auch die Wassertemperatur in der Adria auf über 28 Grad steigen, verbunden mit den verheerenden Überschwemmungen in Griechenland und anderen Anrainerstaaten. Aber weiterhin gibt es keine Einigung auf den kleinsten gemeinsamen Nenner, um endlich durchschlagende Erfolge zu erzielen in der Rettung dieser Welt. Jeder kreist weiter um seine eigenen kleinen Bedürfnisse. Stellen wir uns einfach vor, momentan stellt man eine große Kleinwagenproduktion in Deutschland ein. Und gleichzeitig subventioniert unser Staat, man kann es kaum glauben, Geschäftswagen und große SUVs mit 7 Milliarden jährlich. Das ist Tatsache. Und die 130-Kilometer-Grenze auf Autobahnen ist immer noch in weiter Entfernung. Was ist eigentlich los? Wir leben wie zu den Zeiten Noah. Wir spotten weiterhin auf das, was passieren könnte. Aber es ist im Grunde genommen schlimmer als zu den Zeiten Noahs, weil wir alle Informationen haben, weil wir uns die Konsequenzen ganz lebhaft vorstellen können und trotzdem nichts tun. Also die Krone der Schöpfung, der Mensch, ist dümmer als jegliches Tier, denn kein Tier würde sich seinen eigenen Lebensraum vernichten. Das ist Tatsache. Vor 3 Wochen am Sabbat in Israel, bezeichnenderweise am Sabbat, dieses unselige Geschehen, dass die Besucher eines Jugendkonzerts von den Hamas bestialisch getötet wurden und über 200 als Geisel in ihre unterirdischen Tunnel und Gänge unterhalb der Stadt Gaza verschleppt wurden. Zu den Voraussagen über das Ende gibt ja Gott uns noch einen zweiten großen Schwerpunkt, sein Volk Israel, und sagt uns, auch das ist ein Hinweis auf das baldige Ende. Haben wir schon vergessen, die Staatsgründung nach dem Zweiten Weltkrieg in Israel? Das ist ja nicht nur ein wichtiges historisches Datum. Das ist ein ganz wichtiges geistliches, endzeitliches Datum. Das ist in den Propheten des Alten Testaments vorausgesagt. Kaum einer hatte noch damit gerechnet. Und sind uns solche Worte fremd, wie etwa, dass Gott sagt, Israel ist mein Augapfel, den ich bewahre, den ich behüte. Die Bibel spricht davon, dass am Ende aller Zeiten Israel von allen Seiten, nicht nur von Gaza her, sondern auch aus dem Libanon und auch vom Iran her bedrängt werden. So erlebt sich gerade Israel. Damit mich keiner missversteht, Israel selber hat 1947 niemanden verdrängt. Das ist ein Ammenmärchen, das uns immer wieder aufgetischt wird. Der einfache Palästinenser und der einfache Israelit haben sich die meiste Zeit sehr gut verstanden und haben miteinander koexistiert. Es hätte also auch zu einer dauerhaften Koexistenz kommen können. Eine terroristische Minderheit, die Hisbollah im Libanon und die Hamas in Gaza, dieser Teil der Palästinenser, die haben die Szene so heiß gemacht und ihre eigenen Leute haben mit falschen Nachrichten immer wieder das eigene Volk verführt. Auch die Bombardierung etwa des Lazaretts vor 2 Wochen war eine Irreführung, das hat sich herausgestellt. Klar dürfen wir nicht einseitig verurteilen. Unser Gebet muss beiden Völkern gelten. Aber auch im Gazastreifen begreift man nur ganz langsam. Die einfachen Palästinenser begreifen nur ganz langsam, dass ihre Terrorgruppe, der Hamas, mit ihrer Brutalität auch vor dem eigenen Volk nicht Halt macht. Denn die eigenen Menschen werden als lebendige Schutzschilde missbraucht. Deswegen diese Tunnels und diese Gänge unterhalb von Wohnhäusern in Gaza. Und da ist es klar, dass der Angreifer, in diesem Fall die Israeliten, fast gar nicht anders können und auch zivile Opfer einkalkulieren müssen, wenn sie die Terrorgruppe vernichten wollen. Nochmal, unsere ganze Empathie und unser Gebet muss dem Volk Gottes dienen, aber muss auch den friedliebenden Palästinenser, muss auch dahin reichen. Beide brauchen unsere Fürbitte, damit die ganze Situation sich nicht noch zu einem verheerenden Flächenbrand ausweitet. Ich sagte zu Anfang, als junger Christ bin ich von vielen Endzeitspekulationen abgeschreckt worden. Lange Zeit war auch für mich die Reise nach Israel kein Thema, weil viel zu viele Christen zurückkamen und sagten, ja, wenn du nicht gestanden hast, wo Jesus selber gestanden hast, wo Jesus leibhaftig war, dann kannst du ja gar nicht mitreden, schon gar nicht bei der Frage Israel und Endzeit. Was aber bleibt, wenn ich mir mal vornehme, Christ sein, in der letzten Zeit vor Jesu Wiederkunft, ohne falsche Spekulationen zu beschreiben, gibt es denn mehr als nur die 2 falschen Wege aufzuzeigen? Der eine Weg, wo Christen langsam anfangen, schon 2 Zentimeter über dem Erdboden zu schweben, sich schon fast zu entrücken und nur noch zu warten, dass Jesus bald wiederkommt und die bösen Spielarten des Teufels nur darüber zu wettern? Oder die andere Seite, die uns nie näher liegen könnte, dass wir die Gedanken an die Wiederkunft Jesu verdrängen, weil es doch hier unser Hier und Jetzt irgendwie verdirbt. Ich will ein paar Stränge zu uns hinziehen und nehme dabei in Kauf, dass das gar nicht so spektakulär klingt. Aber glaube, es gibt auch eine Vorbereitung auf Jesu Wiederkunft ohne Effekt Hascherei. Für mich verdichtet sich zum einen der Eindruck, könnte es sein, dass die Gemeinde der Endzeit womöglich wieder der Gemeinde zu Beginn, also der Urgemeinde, auch in den Formen gleicht, ganz ohne Pomp, ganz einfach in der Struktur, aber höchst relevant für ihre Umgebung. Denn das war ja die Urgemeinde in Jerusalem und das waren auch diese kleinen Gemeinden in Kleinasien. Die hatten noch nicht mal ein Gemeindehaus. Aber ihre Wirkungen hinein in das soziale Verhalten der Menschen, in viele andere Dinge sind kirchengeschichtlich überliefert. Und deswegen ein paar Sätze zu Christsein und Gemeinde in der letzten Zeit. Erstens, geht es nicht vor allem darum, die Zeichen, die wir erleben um uns herum jetzt in dieser verdichteten Form, unaufgeregt und ein Stück weit selbstverständlich abzuhaken, weil Jesus uns das ja schon längst gesagt hat, das zu registrieren, aber in unserer Verankerung zu Jesus hin immer sicherer zu leben und das immer fester für uns zu machen. Ja, ich glaube, dass Jesus Christus bald wiederkommt. Und er wird mich dann auch mit in seine Ewigkeit nehmen. Und darauf freue ich mich und darüber bete ich. Und das ist nicht nur bei einer Beerdigung so ein vorgeformter Satz, dass ich sage, die Wohnungen für uns sind ja schon hergerichtet. Dass ich dafür bete, in allererster Linie, dass ich das glauben möchte. Deswegen mein erster Satz, bete täglich dafür, dass sich diese Hoffnung auf die Wiederkunft Jesu bei dir immer tiefer und fester einnistet und auch dann praktische Blüten trägt. Eine praktische Blüte, die uns längst bekannt ist, könnte zum Beispiel sein, dass wir etwas ernst nehmen, was Gott niemals zurückgenommen hat von dieser Erde, nämlich seinen Schöpfungsauftrag. Den wird er bis zum Ende von uns nicht wegnehmen. Deswegen sollten wir ihn auch bis zum Ende ernst nehmen. Christen haben die Pflicht, sich eben nicht von der Welt abzuheben und zu schweben, sondern gewissenhaft und verantwortlich mit ihrer von Gott gegebenen Umwelt, seiner Schöpfung umzugehen. Ich will da gar nicht zu sehr in die Details gehen, aber vielleicht gilt es für uns auch, von mancher sehr liebgewordenen Sache Abschied zu nehmen, weil es unserer Welt nicht gut tut. Ich kenne meine Herausforderungen, ich hoffe, Sie kennen sie für sich auch. Auch wenn das alles nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist, ganz klar. Aber hier gibt es gerade auch für uns Christen viel Land einzunehmen und ich habe den Eindruck, ich befürchte, wir sind nicht unbedingt ganz spitze an dieser Stelle. Das Zweite, natürlich beschäftigen wir uns als Christen auch damit, sich zu wünschen und dafür erfinderisch zu werden, dass möglichst viele mit uns gemeinsam die Ewigkeit auf der Seite Gottes zu erleben. Unsere Nachbarn waren um uns herum, zum Beispiel. Und ich erlebe an dieser Stelle auch eine, meines Erachtens, Fehlentwicklung, wie sehr gerade evangelikale Christen den Glauben auf eine verkehrte Weise privatisiert haben. Ich und mein Herr Jesus. Und dagegen gilt es meines Erachtens fast einen Glaubenskampf zu kämpfen. Gegen alle falsche Privatisierung, egoistische Privatisierung, fromme Vereinnahmung Jesu. Wie hoch ist oft für die Kirchenfremden die Schwelle in ein Gemeindehaus, die wir selber errichten? Wir könnten uns praktisch als Menschen, die Jesus Christus nachfolgen, bei Jesus Nachhilfe holen, wie er mit Menschen umgegangen ist, die nicht sofort mit dem religiösen Rahmen vertraut waren. Was hat Jesus für ein weites Herz für solche Menschen? Ich fürchte, selbst für uns fast zu weit. Aber er hat es so ausgelebt, warum nicht wir auch? Und ein weiterer Punkt. Vielleicht nehmen wir uns ganz neu vor, das Wort aus Johannes 17, Vers 19. Wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt, ernst zu nehmen. Also mittendrin in dieser Welt und trotzdem nicht aufgesogen von ihr. Nicht aufgesogen von kurzlebigen Trends. In der Welt, bei den Leuten, da wo Gott mich hinstellt, nach seinem Auftrag für mich, zugeschnitten auf meine Person. Und auch da sollten wir uns vor aller falscher Uniformität hüten, die es manchmal in der Gemeinde gibt. Als gäbe es dann nur so eine Art, was wir machen könnten. Es geht einfach darum, dass wir rauskommen aus unserem frommen Salzfass. Und es ist interessant, was manche Leute bei ihrer Art, das auszuleben, dann entdecken an Möglichkeiten, wenn sie diesen Auftrag Gottes umsetzen in die Wirklichkeit. Die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Ich glaube nicht, dass Jesus Christus am Ende fragt, wie viele Gottesdienste hast du besucht? Und wie viele zentrale Bibelsprüche kennst du auswendig? Er wird vielleicht einfach fragen, ich bin nackt gewesen, du hast mich bekleidet, ich war im Gefängnis, du hast mich besucht. Und in diese Richtung glaube ich eher, dass die Nachfragen Jesu gehen werden. Christsein bleibt nicht verborgen, wenn die Leute spüren, von mir spüren, das ist jemand, der ist genauso wie ich, der hat genauso Fehler wie ich, aber dem nehme ich sein Christsein ab. Und noch ein Punkt. Auch mit dem Thema mündiges Christsein müssen wir uns in der Endzeit mehr beschäftigen. Das ist zentral. Es hält ja auf, wie stark Jesu betont, da gibt es Verführung. Und zwar christliche Verführung, falsche Christusse, Abfall vom Glauben. Jegliche Oberflächlichkeit im Glauben wird enttarnt. Gerade die fallen als Erste ab. Und da habe ich schon den Eindruck, ohne Miesmacher zu sein, dass wir schon sehr oberflächlich geworden sind. Wie lesen wir denn unsere Bibel? Ist das eher so ein Zwangsakt am Anfang des Tages? Lesen wir, weil wir Jesus kennen und ihn noch besser kennenlernen wollen, aus Freude an seinem Wort? Und daraus beziehen wir dann auch ein Stück Mündigkeit im Glauben und wissen, was auf uns zukommt. Und daraus wiederum, wenn das viele tun, entstehen starke Gemeinden. Und damit wieder ein Schutzraum in allen Anfechtungen. Und noch ein Punkt. Ich glaube, es braucht in der Endzeit, das ist meine persönliche Erfahrung, auch im Negativen, es braucht Gemeinden mit einer stabilen Leitung. Gemeinden mit einer Gemeindeleitung, die ihr Amt wirklich ernst nehmen. Und die dann mit Liebe, die nicht erkaltet, wie es hier auch beschrieben wird, ans Werk gehen. Das ist gegen den Trend heute, wo man immer nur vom Teamwork spricht, wo viele mitarbeiten wollen, aber keiner an der Spitze und keiner in der Leitung. Das ist nicht in heute. Eine solche stabile Gemeindeleitung, die gibt der Gemeinde Geborgenheit und Schutz. Das Hirtenamt wird damit ausgeführt. Darum geht es auch, das ernst zu nehmen. Dann letztes, kann es sein, dass eine Gemeinde am Ende, wo der Atheismus dominiert und damit vielleicht sogar auch auf uns zukommende Verfolgung, kann man sich gar nicht vorstellen, aber Vorsicht, positive wie negative Entwicklungen in unserem Land kamen relativ schnell, ich denke nur an das Jahr 1990, dass eine solche Gemeinde in der Endzeit sich zukünftig wahrscheinlich weniger in großen Versammlungen trifft und eher in kleinen, konspirativen Zellen. Da ist uns auch Vorbild Gemeinde in Rom, die sich in den Katakomben trafen, weil sie dort nicht so schnell gefunden werden konnten von den Verfolgern, nicht so schnell dingfest gemacht werden konnten. Und in solchen kleinen Zellen könnte es ja auch sein, dass man Gott viel intensiver loben und zueinander loben kann und zueinander halten kann, füreinander beten, miteinander die Bibel lesen und dann durch den Druck von außen ganz neu eine nie gekannte Lebendigkeit des Christseins erlebt, als früher in der großen Masse, wo man sich verstecken konnte und wo die Oberflächlichkeit eher am Tag war. Ich bin damit am Ende meiner Aufzählungen und ich habe mir selber gepredigt. Wenn jetzt für euch dabei war, was ihr umsetzen könnt, dann tut das gut. Und vielleicht ist so eine Gebetsgemeinschaft wie heute Abend ein guter Ort, wo auch genau dafür gebetet werden kann. Amen. Wir singen eines meiner Lieblingslieder, ein altes Lied. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude.